Und jetzt schwärmen wir ein wenig in die Filmgeschichte, und zwar so.
Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen.
Let me sing that song of the golden girls and the man so strong.
Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Koche mit Liebe, würze mit Vino. Und wieder tut ein Defalus wie gut.
Ja, der gute Manfred Krug mit Film wie Die Spur der Steine, Die Legende von Paul und Paula oder Solo Sunny hat die DEFA weit über die Grenzen der DDR hinaus Geschichte geschrieben. Vor 80 Jahren wurde die DEFA gegründet und aus diesem Anlass trifft mein Kollege, unser RBB-Filmexperte Knut Elstermann in seiner Dokumentation DEFA 80, Stars und viele Menschen, die die DEFA groß gemacht haben. Morgen Abend ist sie im RBB-Fernsehen zu sehen. Knut, ich grüße dich auf Radio 3, hallo.
Ja, hallo. Liebe Grüße aus Cannes. Ich bin ja gerade in Cannes angekommen und zwar hier im Festivalpalais.
Ja, morgen geht's los, ne?
Ja, morgen geht's los. Ich sitze hier schon und ich muss dir sagen, ich muss wieder daran denken. Letztes Jahr wurde groß gefeiert, nämlich 1959 lief hier der allererste DEFA-Film. Es lief wirklich im Wettbewerb mit einem, nämlich Sterne. Nicht direkt als DEFA-Film, weil es war ja nicht erlaubt, dass die DDR auftritt hier bei so einem internationalen Wettbewerb. War ja doch damals Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik. Aber Konrad Wolfs Film lief hier, hat die Leute sehr berührt. Erste Auseinandersetzung mit der Shoah. Ganz deutlich wurde das da ausgesprochen und der Film hat dann sogar einen Preis bekommen. Ja. Aber der ging an den Co-Produzenten Bulgarien.
Aber einer der Meilensteine ganz bestimmt in der reichhaltigen DEFA-Geschichte. Und für die Doku spannt ihr ja einen ganz großen Bogen, 80 Jahre DEFA-Geschichte zu erzählen. Das stelle ich mir herausfordernd vor. Was war dir denn, Knut, besonders wichtig zu zeigen, zu erzählen?
Ist völlig richtig. Also wir können nicht die ganze Geschichte nacherzählen. Das wollen wir auch gar nicht. Da gibt es ja schon sehr viele Filme. Einige habe ich auch gemacht. Die laufen in der Nacht übrigens vom 16. zum 17. Dann richtig bei der langen DEFA-Nacht auch im RBB-Fernsehen, also so ältere Dokumentationen über verschiedene Themen der DEFA. Wir dachten uns diesmal, es wirklich so zu machen, wie du es gerade schon angedeutet hast, nämlich eher Begegnung. Wir gehen auf das Gelände. Bernd Bölich ist ja mein Regisseur und der Co-Autor dieser Dokumentation, also auch ein sehr bekannter Regisseur, der viele tolle Filme gemacht hat, mit Horst Krause zum Beispiel. Und wir begegnen dann eben Leuten wie zum Beispiel Christiane Dorst. Sie ist jetzt 86 Jahre alt, ist nochmal in ihre alte Kostümwerkstatt gegangen. Sie war nämlich die Chefkostümbildnerin der DEFA. Und das war übrigens ein ganz wunderbarer Augenblick, weil da gibt es immer noch zwei Frauen, die mit ihr gearbeitet haben und so tolle Filme ausgestattet haben, wie Greta von Ratten zu Haus bei uns, Lotte in Weimar. Das sind traumhafte Kostüme. Sie ist wirklich eine Meisterin ihres Faches. Und sie dann nochmal in ihrer alten Werkstatt zu treffen mit den Kolleginnen, war sehr berührend. Aber auch so jemand wie Peter Kahane, der eine ganz andere Sicht auf DEFA hat, der das eher kritisch sieht, er gehörte zu den jüngeren Regisseuren, hatte auch durchaus seine Probleme, seine Schwierigkeiten. Für Nachwuchs war die DEFA ohnehin ein ziemlich schweres Pflaster. Also du merkst schon, wir haben versucht, eben verschiedene Perspektiven zu zeigen, verschiedene Sichtweisen auf die DEFA, so eine Art Konzert auch unterschiedlicher Haltungen.
Mhm. Darauf gehen wir gleich nochmal ein, Knut. Aber was würdest du sagen, hat die DEFA tatsächlich groß gemacht? Waren es die Schauspieler, die Regisseure, der Umgang mit Stoffen?
Ja, das ist eine gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten. Du hast ja schon ein paar Themen genannt. Natürlich ist die DEFA, das darf man nicht vergessen, ein hundertprozentiger DDR-Staatsbetrieb gewesen. Also wurde zwar vor der DDR gegründet, 46, aber es war dann eben, ja doch, der Kinomonopolist. Wenn man Kino machen wollte, dann ging das nur mit der DEFA. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Deshalb war es eben auch ein Filmkonzern, sage ich mal, ein Monopol, das eben auch vom Staat deutlich kontrolliert wurde. Und das hat immer wieder auch zu Konflikten geführt. Auch darüber wollen wir reden in unserer Sendung. Auch das wird vorkommen. Und es gibt natürlich auch sehr einschneidende, bittere Erfahrungen, wie den Verbot eines ganzen, sehr kritischen Jahrgangs von Gegenwartsfilmen 1965. Also auch das hatte Nachhall und auch das kommt bei uns vor. Aber natürlich sind immer wieder Filme entstanden von Regisseuren, waren wirklich übrigens fast nur Männer, auch das muss man kritisch mal erwähnen, die DEFA waren ja im Prinzip ein Männerbetrieb, dann zumindest je höher man kam, nicht? Also Regisseure und Leiter, das waren fast alles Männer.
Das wird im Westen nicht anders gewesen sein, schätze ich mal,
das
zu
stimmt,
der Zeit. Ne?
Das stimmt, Shelley, da könnte man jetzt lange drüber reden. Im Westen gab es aber dann doch so eine Bewegung, nicht, wo also Leute wie Margarete von Trotter oder Ulla Stöckel dann ganz bewusst angetreten sind, als Frauen gesagt haben, wir wollen jetzt hier unsere Filme machen. Also solche Bewegungen, solche Wellen, die würde man bei der DEFA nicht finden. Aber was man findet, du hast es schon gesagt, sind die Schauspieler und Schauspielerinnen. Und da bin ich ein hemmungslos Schwärmender. Ich finde, es war ein so hervorragendes Ensemble von Leuten, die übrigens alle vom Theater kamen. Nicht? Die hatten alle eine gründliche Theaterausbildung. Die wussten, wie man spricht, wie man Figuren gestaltet. Die wussten, wie man im Team arbeitet. Und ich nenne mal immer so Namen wie Jutta Hoffmann, Jutta Wachowiak, die übrigens bei uns auch zu erleben
sein
wird
in
der,
ne,
Dokumentation,
ja.
Genau. Dieter Mann, das sind alles Künstler, die auch mit Sprache arbeiten können. Und was du auch gesagt hast, ich finde die Stoffe, zumindest dort, wo die Künstler sich auch teilweise frei machen konnten von bestimmten Vorgaben, wo sie eine Leichtigkeit bekommen haben, eben bei so einem wunderbaren Film wie Solo Sunny oder eben gerade bei Filmen, die so, weißt du, den ganz normalen Alltag in der DDR erzählen. Natürlich gibt es da Auslassungen und da gibt es viele Themen, die nicht angesprochen werden. Aber Bürgschaft für ein Jahr zum Beispiel, also oder bis das der Tod erscheidet. Ganz normales Alltagsleben, auch mit den Konflikten, da findet man schon sehr viel Wahrheit über das Leben in der DDR.
Und lassen sich denn so Phasen ausmachen, Knut, also die sich vielleicht auch politisch widerspiegeln, wann was vor allem betont worden ist oder auch nicht?
Auf jeden Fall. Also da gibt es zum Glück dank der DEFA-Stiftung auch viele Publikationen, inzwischen viele Arbeiten drüber. Die DEFA ist ganz gut aufgearbeitet, das muss man auch ganz klar sagen. Und es gibt natürlich Phasen, es gibt nach dem Krieg dann auch den großen Wunsch aufzuarbeiten, die Nazi-Zeit aufzuarbeiten. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt in der DEFA-Geschichte, bei allem, was man auch kritisch einräumen soll und muss. Ich finde, man soll da auch nichts idealisieren. Diese Auseinandersetzung mit dem Faschismus zieht sich durch. Der erste Film, Die Mörder sind unter uns, handelt davon und es geht dann durch die ganze DEFA Geschichte. Und wenn du von Phasen sprichst, kann man es da besonders gut entwickeln. Nicht? Kunst ist ja immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung, dauert bei Filmen natürlich auch etwas, es geht ja nicht 1:1. Aber am Anfang zum Beispiel haben wir bei Filmen wie Nackt unter Wölfen von Franz Weyer einen sehr doch auch pathetischen Schluss, sehr heroisch. Man wollte auch Helden schaffen, Heldenbilder für das junge Land, für die junge Republik. Und zum Ende hin werden die Geschichten, gerade auch über die Nazi-Zeit, viel individueller. Da geht es um Menschen wie bei Jakob der Lügner, die ja gar keine Helden sind, die in diese Lage geraten sind, oder Die Verlobte mit Jutta Wachowiak, überragender Film. Individuelles Schicksal einer Widerstandskämpferin im Gefängnis, die auch Angst kennt, die Trauer kennt und Wut. Also du merkst, man kann durchaus dann auch merken, wie hat sich das Bild des Faschismus und des Antifaschismus in der DDR auch verändert. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess, der sich in den Filmen allerdings auch spiegelt.
Für die Doku, das hast du schon gesagt, Knut, bist du auf diesem traditionsreichen Studiogelände unterwegs und das wirklich mit vielen Menschen, die Filmgeschichte geschrieben haben, auch hinter den Kulissen gearbeitet haben. Mit den Gästen geht es dann an die Orte, an denen diese oft legendären Filme entstanden sind. Gab es da auch für dich noch Entdeckungen?
Also ich muss sagen, für mich ist es auch so ein bisschen eine Lebensroute, würde ich das sagen, weil ich habe natürlich im Verlauf der Jahre auch dieses Gelände für mich entdeckt und sehr viel über DEFA gearbeitet. Danach der Wende merkte auch eine große Neugierde bei einem ganz normalen Publikum. Die wollten auch mal wissen, wie war es denn hinter den Kulissen? Das hat man ja nicht so erfahren. Also es waren zum Teil auch wirklich Wiederbegegnungen und es war für mich teilweise auch sehr berührend, nochmal auch an diese Orte zu gehen, wo ich im Off war, wo ich oft auch mit Leuten gesprochen habe, mit so wunderbaren Menschen zu reden, die eben ihre Kunst da gemacht haben und versucht haben, ehrlich und aufrichtig zu arbeiten, oft gegen große Widerstände wie Rainer Simon, Jadok und Böhl war ja einer der Filme, die verboten waren. Also schon in den 80ern kam dann etwas später, das waren schon ein paar Jahre, dann doch ins Kino. Aber mit so jemandem zu reden, im Requisitenfundus übrigens, fand ich auch interessant, weil er zum Beispiel zu den Leuten gehört, auch das muss man ja sagen, wenn es um DEFA geht, der Experimente gewagt hat. Nicht die DEFA ist grundsätzlich ein Studiobetrieb gewesen, so ganz normal, wie die Studios auch in Hollywood funktioniert haben oder die UFA, viele Festangestellte, eine gewisse Schwerfälligkeit auch im Erzählen. Ein gewisses konventionelles, das war es meistens sehr gut. Und dann gab es aber eben Leute wie Rainer Simon, der bei uns eben vorkommt, oder der lebt nun leider nicht mehr, Egon Günther, die auch mal gewagt haben, es zu durchbrechen, die auch mal Experimente gewagt haben, das aufgebrochen haben, dieses DEFA-Schema. Und auch vor denen habe ich einen großen Respekt und die kommen eben bei uns vor, eben vor allem Rainer Simon.
Vor 80 Jahren also wurde die DEFA gegründet und mein Kollege Knut Elstermann traf für seine Dokumentation DEFA 80 viele Menschen, einige hat er hier genannt, die die DEFA groß gemacht haben. Zu sehen ist die Dokumentation dann morgen Abend um 22.55 Uhr im RBB-Fernsehen, natürlich dann in der RBB- und ARD-Mediathek. Und rund um den DEFA-Geburtstag gibt es ganz viele Schwerpunkte in unseren Programmen hier im RBB. Knut, danke für das Gespräch auf Radio 3 und viel Spaß in Cannes.
Ich danke dir sehr. Dankeschön.